Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess- und Change-Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe- und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutzkompetenz zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters. Und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcasts. Wir begrüßen heute Jochen Krause, CEO von Mediform. Wir sind wie immer Matthias Schwarz und meine Wenigkeit Peter Lutsch. Und bevor wir reinstarten, lieber Jochen, erstmal herzlich willkommen hier im Podcast und gib unseren Hörern mal so ein kleines Bild von dir. Was müssen sie unbedingt von dir wissen, damit sie sich so ein bisschen vorstellen können, wer an dem anderen Ende des Mikrofons sitzt?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, das gibt ja so eine Papierform eines Menschen. Und ziemlich häufig passt die nicht so ganz exakt zu der echten Person. Also meine Papierform ist, ich bin Unternehmer, erfolgreicher Unternehmer. Ich bin Familienvater, bin sozusagen eine gesetzte Person im gesellschaftlichen Leben. Die Wahrnehmung, die Selbstwahrnehmung und die Empfindung von anderen ist manchmal ein bisschen anders. Ich bin jemand, der sehr begeisterungsfähig ist, technikbegeistert, der Dinge nach vorne bringen möchte. Und deswegen bin ich auch Gründer und das nicht zum ersten Mal. Und was vielleicht sonst noch so mich als Person ausmacht, dass ich auch recht sportbegeistert bin. Und Tennis ist da meine Leidenschaft. Ich mag diese Kombination aus Athletik, Koordination und Kopf. Tennis ist ein Kopfsport, der aber gleichzeitig auch ein athletischer Sport ist. Das gefällt mir und ich denke, das beschreibt mich als Person vielleicht auch so ein bisschen. Ich bin recht kompetitiv, möchte das Beste erreichen und habe mein Umfeld da aber immer ganz, ganz gut im Blick und versuche nicht nur für mich, sondern auch für mein Umfeld was Gutes zu erzielen.
Ja, dann auch von mir herzlich willkommen, Jochen. Das ist schon mal spannende Einblicke. Ist eine sehr gute Überleitung zur ersten Frage. Du hast gerade gesagt, du bist eine gestandene Persönlichkeit, Unternehmer, also gesetzt und eben mit Erfahrung dahinter und hast bei anderen Unternehmen schon gearbeitet. Gib uns vielleicht da mal einen Einblick. Was waren so die entscheidenden Gründe, Momente? Du bist, wenn ich es richtig verortet habe, auch nicht komplett fremd im Medizinbereich oder im Gesundheitsbereich, dann zu sagen, okay, im Juni 2022, ich gehe diesen Weg und ich gründe jetzt Mediform, wo du CEO bist und nehme den Weg des Gründens, den steinigen Weg auf mich, wenn du schon eine gesetzte Person bist. Was war der Impuls?
Ja, ich habe in meiner bisherigen Karriere schon zwei Firmen gegründet. Also das ist jetzt die dritte. Das heißt, ich kenne den steinigen Weg schon ganz gut. Ich habe einige Narben davongetragen, aber auch immer sehr viel daraus mitgenommen. Und wir haben uns in der Firma, in der ich bisher aktiv war, vornehmlich schon recht intensiv mit dem Thema Medizin auseinandergesetzt, insbesondere mit dem Thema digitale Anamnese, haben da auch ein Produkt, also schon Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und das wird unter anderem eingesetzt von Blutspendediensten in Deutschland und in Österreich. Und so sind wir eigentlich zu dem Thema Termine gekommen und Patientenkommunikation. Und der für uns ausschlaggebende Moment war, als wir zwei Dinge festgestellt haben. Das eine ist, für telefonbasierte Terminvereinbarung vor allen Dingen, Patientenkommunikation im größeren Kontext, wird in Deutschland der unglaubliche Betrag von 4 Milliarden Euro pro Jahr ausgegeben. Und die Erkenntnis, dass Online-Termine diese Situation nur sehr, sehr langsam ändert. Und das so als technikaffiner Mensch glaubt man das am Anfang ja nicht. Man denkt immer an Online-Tool und alles ist geregelt. Aber diese Erkenntnis, dass das nicht so ist und wie groß dieser Markt ist, das war eigentlich der ausschlaggebende Grund für die Gründung und zu sagen, das ist ein Thema, das ist so groß, da müssen wir mit einer eigenen Firma dafür sorgen, dass wir hier eine Verbesserung erzielen.
Dann lasst uns, bevor wir auf Mediform zu sprechen kommen, jetzt im Genaueren, was ihr genau anbietet. Du hast es selbst so gerade ein bisschen angedeutet. Es gab sicherlich auch die ein oder andere Narbe, Learning, wie man das auch immer nennen möchte, das dich jetzt hier begleitet hat auf deinem Gründerweg bisher. Was waren so die wichtigsten davon, die du jetzt auch in deine Gründung mitgenommen hast? Vielleicht kannst du das mit unseren Hörern, die vielleicht auch noch sehr am Anfang stehen, teilen.
Wenn man gründet, dann braucht man auf jeden Fall erstmal Ausdauer, weil man ist selten erfolgreich von Tag 1. Das ist sicherlich eine Erfahrung, die ich schon aus den anderen beiden Gründungen mitgenommen habe. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch die Kombination von Fachlichkeit und Technologie. Das ist für mich eigentlich immer einer der Schlüssel zum Erfolg. Also es gibt noch natürlich viele andere Faktoren, aber das ist eigentlich das Haupt-Ingredient in meinen Augen. Die Welt dreht sich immer weiter und ich komme aus dem Technologiesektor und nur oder mit Technologie können wir auf jeden Fall sehr, sehr viel erreichen. Aber man braucht ein gutes Verständnis der Fachlichkeit. Und man kann selten ohne diese Fachlichkeit gute Lösungen entwickeln. Und deswegen muss man eigentlich in einem Fachbereich die Erfahrung sammeln, so wie ihr das auch gemacht habt, bevor ihr euch gegründet habt, ist eben genau diese Fachlichkeit euch aneignen. Und mit dieser Fachlichkeit kann man dann Ideen entwickeln und dann bekommt man Impulse. Und für mich ein großer Impuls ist immer das Thema AI. Da habe ich mich schon sehr lange damit beschäftigt. Eigentlich meine erste Gründung war schon eine AI-Gründung. Das ist schon eine ganze Weile her, da war AI noch nicht so en vogue. Es hat sich dann anders entwickelt. Aber das Thema AI schafft uns so viele neue Möglichkeiten. Und ich denke, das kann man mitnehmen. Das sind die zwei Dinge, die ich mitgenommen habe. Gutes Verständnis der Fachlichkeit und Ausdauer und neue Technologien auf bekannte Probleme anwenden.
Wunderbar, das ist perfekte Überleitung, Jochen, zur nächsten Frage, die sich daraus anschließt, so wie es Peter gerade gesagt hat. Jetzt hast du die Fachlichkeit beschrieben, das Verständnis für die Themen beschrieben, vielleicht auch für die handelnden Personen. Und du hast vorhin ja gesagt, ihr habt eine Praxislösung entwickelt. Und da hol uns jetzt mal ab und die Zuhörerinnen und Zuhörer, was genau macht ihr mit Mediform? Ich würde jetzt tippen, es geht in Richtung AI, genau, mit der Erfahrung. Und was macht ihr und wie, ja, also wie wirkt oder wie muss man sich das vorstellen, wie Mediform aufgesetzt ist?
Ja, das ist eigentlich sehr einfach zu verstehen und sehr einfach zu erklären. Und das ist das Schöne. Ich habe schon kompliziertere Produkte gemacht, zu erklären als dieses hier. Mediform nimmt den Telefonhörer in der Arztpraxis ab. Und da sind wir nicht die Ersten, die das machen. Alle anderen haben bisher eigentlich, ich nenne das mal einen smarten Anrufbeantworter gemacht. Ein Anrufbeantworter, den man nicht mehr abhören muss, sondern den man ablesen kann. Was wir mit Mediform machen, ist, wir sprechen mit dem Patienten und erledigen sein Anliegen. Nicht zu 100%. Manche Anliegen sind zu kompliziert, aber einen signifikanten Teil der Anliegen des Patienten können wir direkt mit ihm interaktiv erledigen. Sehr häufig rufen Patienten an, weil sie Termine möchten oder Termine verschieben möchten oder Termine stornieren möchten oder ein Rezept bestellen möchten oder andere Auskünfte benötigen. Nicht immer kann man ihnen diese geben, ja, das dürfen die Menschen am Telefon auch nicht, aber wir erledigen einen Großteil dieser Aufgaben und das ist etwas, was bis vor 1,5 Jahren noch undenkbar war.
Okay.
Das geht jetzt mit neuer AI und das ist ein absoluter Gamechanger.
Okay, verstanden. Das heißt, ihr seid Zielgruppe, sind bei euch tatsächlich also Praxen und die Teams dahinter. Der Fokus liegt dahin, das Team zu entlasten in der, ich sag mal, im organisatorischen, im bürokratischen plus Telefon, was ja in manchen Praxen ja so ist, dass eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter irgendwo in der Kammer sitzt und nur Telefondienst macht. Ne? Drücken Sie die 1. Das heißt, wenn man es jetzt runterbricht, würde ich jetzt mal sagen, ist eine Weiterentwicklung auch von dem Thema Chatbot, was man so kennt, so ein Stück weit vielleicht aus der Versicherung. Okay, und die Wirkung ist dann wirklich die, dass das auch in die Praxissoftwares einfließt. Wenn der Kunde anruft, sein Anliegen erledigt hat, kann man am Ende des Tages nachvollziehen, es haben so und so viele Kunden angerufen. Das sind, ich sag mal, die klassische Regelung, so im Telefonservice ist ja mal 80-20, sagt man ja immer so landläufig. Das heißt also, 80% der Anfragen sind erledigt und 20% sind die Fälle, die das System nicht erfassen kann. Die landen dann bei einer Kollegin, bei einem Mitarbeiter, bei der Mitarbeiterin und die kümmert sich darum. Habe ich das so richtig zusammengefasst vom Verständnis her?
Das hast du perfekt zusammengefasst, ja. Genau so ist das. Und wir sprechen auch mit vielen Praxen, in denen nicht einer im stillen Kämmerlein sitzt, sondern teilweise viele. Und eine Sache, die wir am Anfang ein bisschen falsch eingeschätzt hatten, war die Begeisterung, mit der die Teams das aufnehmen. Ja, weil also auf der einen Seite ist das auf Seite der Ärzte, die oft unter Personalmangel, mit Personalmangel zu kämpfen haben und das Telefon teilweise gar nicht mehr bedienen können. Ja, ich meine, als Patient kennt das jeder von uns. Jeder kennt das. Er ruft in der Arztpraxis an und es ist besetzt. Dann ruft man wieder an, es ist wieder besetzt. Dann ruft man wieder an. Dann kommt man in eine Warteschlange. Dann wartet man 10 Minuten in der Warteschlange und dann legt sie auf. Das Problem kennen wir alle. Also Seite der Ärzte ist das beliebt, dieses Problem zu lösen, weil das auch oft zu schlechten Bewertungen führt. Und aber auch auf Seite der Mitarbeiter, die das Telefon bedienen. Weil, ich meine, jeder kennt das Telefon als ein disruptives Element in seinem Arbeitsalltag. Und wenn man jetzt da vorne sitzt in einer Praxis und sich eigentlich um den Patienten kümmern soll, der vor einem steht, und gleichzeitig klingelt aber das Telefon, und das klingelt bei denen von morgens bis abends ununterbrochen. Ja, also und deswegen, das, was unsere Kunden uns sagen, ist, also ab ganz am Anfang hatten wir noch so ein paar, sagen wir mal, ungeplante Ausfälle ist vielleicht übertrieben, aber Wartungsarbeiten und mussten dann sagen, ihr müsst das Telefon wieder selbst annehmen, ja, die nächsten 2 Stunden. Dann sie, was, wir müssen das wieder selbst abnehmen, das gibt es doch gar nicht. Also keiner will das mehr ausschalten. Wer es einmal hat und sich daran gewöhnt hat, dass das Telefon nicht mehr pausenlos bimmelt, der kann sich das gar nicht mehr vorstellen, wie es vorher war.
Vielleicht ganz kurz noch eine Frage oder beziehungsweise eine Anmerkung, finde ich super, weil du hast gerade beschrieben, jemand steht am Patient, am Schalter oder der Theke, das Telefon klingelt. Thema Datenschutz, ne, ist ja auch so ein Thema. Dann wird ins Telefon gebrüllt, die halbe Praxis bekommt es mit. Nicht, dass nur der Patient, der davor steht, dann jeder weiß, dass er was, ne, beim Urologen wegen dem und dem Thema da ist, sondern das ist ja wirklich dann mit eurer Lösung so, dass es im Hintergrund abläuft und somit auch mehr Privatsphäre für den Patienten garantiert.
Absolut, ja. Und natürlich ist Privatsphäre ein wahnsinnig sensitives Thema. Natürlich haben wir zum Glück, haben wir in Europa sehr strenge Gesetze, was diese Themen angeht. Und wir hatten da auch schon, ich habe da aus meinen vorigen Aufgaben auch schon recht viel Erfahrung mit den Themen Datenschutz und Security, beides im Gesundheits- und im Finanzwesen, so dass wir die Daten bestmöglich schützen. Und manche Leute haben Berührungsängste mit solchen Systemen. Das ist definitiv so und ich glaube, das sollte man auch akzeptieren. Aber was wir sagen können, ist, dass unsere Daten ganz hervorragend geschützt sind und dass wir sehr, sehr großen Wert darauf legen. Also wir sehen Datenschutz nicht als eine Last, sondern als Leitplanken, ja, in denen wir uns bewegen. Und ich denke, das macht wirklich gute Lösungen aus, wenn man das von Anfang an mitdenkt und nicht Datenschutz im Nachhinein sozusagen noch versucht, auf eine Lösung obendrauf zu packen.
Jetzt habt ihr ja so zwei wichtige, ja, kann ich schon fast sagen, Buzzwords natürlich bedient, Fachkräftemangel und KI. Ne? Also da seid ihr ja jetzt voll auf der Höhe der Zeit. Wenn du jetzt aber so ein bisschen mal unsere Zuhörer mitnehmen möchtest, rein auch auf die technische Lösung. Was waren denn da so die Herausforderungen, wenn man sich so einen KI-gestützte Sprachassistenten vorstellt? Habt ihr da euer eigenes Modell entwickelt? Du hast gesagt, du hast ja schon eine ganze Weile beschäftigst du dich mit dem Thema. Was waren da so die Herausforderungen, da ein gutes Kundenerlebnis auch zu schaffen?
Ja, die Herausforderung ist sehr, sehr groß, muss man definitiv sagen. Ja, man nimmt AI ja so als intelligent wahr. Und OpenAI hat da sicherlich auch herausragende Arbeit geleistet. Das ist definitiv unglaublich beeindruckend. Und das hat uns auch sehr geholfen, muss man ganz klar sagen. Ja, das, was die abliefern, ist herausragend. Allerdings ist selbst die schlauste AI von OpenAI immer noch in manchen Bereichen erstaunlich dumm. Und herauszufinden, welche Bereiche das sind und mit diesen Bereichen gut umzugehen, so dass sie das Endergebnis nicht negativ beeinflussen, das ist sicherlich eine der Herausforderungen, die man hat. Und wir haben noch andere Herausforderungen in dem Bereich, die wir angegangen sind. Also, ja, Sprache und interaktive Kommunikation lebt von kurzen Antwortzeiten. Das war auch einer der Hauptgründe, warum wir eigene Modelle entwickelt haben. Eigene Modelle basierend auf den Open Source Modellen, die letztes Jahr und dieses Jahr veröffentlicht worden sind von Meta und von Mistral. Ja, das ist die Basis, auf der wir unsere eigenen Modelle entwickeln. Und diese Modelle sind sehr viel kleiner als die Modelle von OpenAI. Und dadurch, am Ende ist es ein großes mathematisches Rechenwerk, ja, und von vielen, vielen Gigabyte. Und da müssen alle Daten durchprozessiert werden. Kleinere Modelle bieten schnellere Antwortzeiten. Und man kann sie eben auch besser auf die eigene Anwendung, ich nenne es mal, begrenzen. Ja, man kann ihnen Limits einbauen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Das ist mit den großen öffentlichen Modellen ein bisschen schwieriger, die sozusagen im Zaum zu halten. Und das sind die Herausforderungen, an denen wir arbeiten, an denen wir auch nach wie vor arbeiten. Also das ist nicht so, dass das fertig wäre, sondern das ist etwas, was wir jeden Tag immer noch wieder weiter verbessern, aber schon extrem gute Erfolge erzielen damit.
Da direkt eine Frage noch zum Organisatorischen. Die Praxen, da haben wir vorhin ja schon kurz drüber gesprochen, sind immer sehr unterschiedlich aufgebaut. Also von der Größe her, von den Strukturen. Du hast vielleicht auch ein MVZ mit mehreren Fachrichtungen und so weiter. Muss man sich das dann bei euch so vorstellen? Ihr habt eine, ich nenne es jetzt mal eine Basislösung als Grundstock und dann baut ihr vom Prinzip her anhand der Prozesse und der Arbeitsabläufe für das Praxisteam dann eine individuelle Lösung?
Das wäre zu teuer.
Okay.
Ja, wir haben definitiv Spezialisierung. Also womit wir begonnen haben oder womit wir die ersten Erfolge hatten, nennen wir das mal so, ist im Bereich Ophthalmologie bei Augenärzten. In diesem Fachgebiet haben wir jetzt schon eine recht gute Geschäftslogik, die fachbereichsspezifisch ist. Die praxisspezifischen Konfigurationen nenne ich das mal, ja, die erfolgen im Self-Service. Und eine Besonderheit unseres Systems ist, dass es nicht programmiert wird, sondern wir konfigurieren unser System mit natürlich sprachlichem Text. Ja, also am Ende ist das die gleiche Art von Information, die eine Praxis auch ihren Mitarbeitern geben muss. Ja, zum Beispiel, dass vor einem bestimmten Termin eine Aufklärung erfolgen muss. Ich kann nicht direkt einen OP-Termin vergeben, sondern ja, ich brauche erstmal eine Aufklärung in einem separaten Termin. Das muss natürlich der Mitarbeiter wissen, damit er den richtigen Termin vergeben kann. Und insgesamt ist die Terminvergabe kein so einfacher Prozess, wie man sich das landläufig vorstellt. Das ist nicht nur, ich gucke im Kalender mal nach, wann ist denn der nächste freie Termin, sondern da gibt es eine ganze Reihe von Regeln zu berücksichtigen. Und diese Regeln sind bei uns eben alle natürlich sprachlich und damit eben auch für die Praxen zu verstehen und auch selbst zu pflegen.
Wie sieht denn das Ganze jetzt aus, nicht aus eurer Kundensicht, sondern aus der Kundensicht der Praxen aus? Also wenn da angerufen wird, also ich meine, der eine oder andere hat sich vielleicht auch schon die Präsentation von OpenAI oder auch, was mir jetzt spontan einfällt, bei Google, wo sie diesen Assistenten einen Friseurtermin buchen haben lassen, inklusive Sprechpausen und alles, was der simuliert hat. Wie ist denn da so die Resonanz von den Kunden der Praxis, also von den Patienten, wenn sie da anrufen? Habt ihr da schon Erfahrungswerte, wie die das auffassen?
Ja, also erstmal haben wir da schon sehr viel gelernt. Unsere Erwartungen, also wir sind auch eher daran gegangen mit der Google-Erwartung, natürlich sprachliche Kommunikation. Aber es ist ja so, dass wir uns natürlich dem Patienten als ein Assistent zu erkennen geben. Google hat es in seiner Demo nicht gemacht und damit auch sehr viel böses Blut erzeugt. Ja, man muss sich als Assistent zu erkennen geben. Und welche Erfahrungen haben die meisten Patienten mit solchen Assistenten? Das ist, drücken Sie die 1, drücken Sie die 2, drücken Sie die 9 oder die haben mehr oder weniger erfolgreich mit ihrem Auto kommuniziert, in einzelnen Worten. Das heißt, viele Patienten, auch wenn wir ihnen erklären, sie sollen bitte mit unserem Assistenten sprechen wie mit einem Menschen, verfallen erstmal in diese, ich rede mit einem Automaten, in möglichst kurzen einzelnen Worten. Das legt sich dann im Laufe des Gesprächs, wenn sie erkennen, hoppla, der kommuniziert ja wirklich mit mir und der versteht ja auch, was ich sage. Da haben wir schon eine ganz schöne Lernkurve hinter uns gebracht. Das muss man berücksichtigen und da muss man den Patienten auch dazu hinführen, ja, zu erkennen, dass er mit dem System wie mit einem Menschen kommunizieren kann. Oft sind es gerade Ältere, die diese Erfahrung mit dem Auto oder der Telefonhotline noch nicht haben, die ganz natürlich mit dem System kommunizieren und die sehr erfolgreich auch damit sind. Also insgesamt. Also es gibt eine Menge, einen Teil von Leuten, die lehnen das ab. Die legen auch beim Anrufbeantworter auf. Ja, es gibt Leute, die wollen das nicht. Die müssen dann halt darauf warten, dass ein Mensch sie zurückruft. Oder sie müssen verbunden werden. Oder sie müssen mehrfach anrufen. Das gibt es alles. Rekord war 80 Mal. 80 Mal aufgelegt. Aber das ist nur eine, das sind natürlich die, von denen man dann erfährt. Aber das sind ganz wenige. Die meisten nehmen das sehr positiv auf, weil sie ihr Anliegen erledigt bekommen.
Gut, das aber bringt mich noch zu einer Frage, Jochen. Ich muss so ein bisschen schmunzeln. Also, weil du gerade sagst, dass auch die älteren Patienten, jetzt sitzen wir alle drei im süddeutschen Raum, geprägt mit Dialekten. Wie reagiert Mediform darauf? Also ich sitze ja in Stuttgart, jetzt ruft eine, ich sage jetzt mal, schwäbische Oma an, in der Praxis kommuniziert und hat noch den tiefsten Dialekt.
Also unser System versteht Dialekte ziemlich gut. Es gibt Menschen, die unser System nicht gut versteht. Es hat nicht so oft was mit dem Dialekt zu tun. Wir wissen nicht genau, was es ist. Ja, also es gibt Sprachaufnahmen, die sind in unseren Tests äußerst klar und das System hat Probleme, Dinge zu erkennen. Es gibt Sprachaufnahmen, die sind, also da muss man als Mensch es 10 Mal hinhören, bis man glaubt zu verstehen, was es ist. Und das System versteht es problemlos. Und vielleicht eine lustige Episode dafür zum Anfang wäre, als wir noch nicht ganz genau wussten, in welche Richtung unsere Reise geht, mit einem Lungenfacharzt im Gespräch, der uns Aufzeichnungen aus Patientengesprächen anonymisiert zur Verfügung gestellt hat, mit denen wir mal geprobt haben. Da ging es um das Thema automatische Erstellung von Dokumentation. Und da haben wir und das war tiefstes Schwäbisch. Tiefstes Schwäbisch. Und wir waren überrascht, wie gut das System diese Dinge transkribieren kann. Nicht komplett fehlerfrei, aber sehr gut. Und dann zusammen mit starken Sprachmodellen lassen sich diese Fehler dann in der Regel ziemlich gut ausbügeln, so dass das kein Problem in der Praxis für unser System ist. Oder nur sehr selten. Zu einem kleinen Anteil. Ja, also wir sind ja wieder dort, ja. Wir sind bei den 80%. Wir sind nicht bei 100%. Und da muss man immer dran denken, eine AI ist nicht wie ein Computerprogramm, das man implementiert hat, wo es Tests gibt und wo man sagt, dieser Umfang funktioniert immer hundertprozentig gleich, sondern es ist eher wie ein Mensch. Der Mensch funktioniert meistens ziemlich gut, aber auch wir Menschen haben ja eine Fehlerquote. Ja, bei uns ist die je nach Aufgabe zwischen 1 und 10%. Ja, Und bei der AI ist das auch so. Das ist auch für unsere Kunden sehr wichtig zu verstehen. Ja? Also ich brauche einen Menschen, der Dinge auch nochmal anschaut. Die erfolgreichen Terminbuchungen nicht, aber wir haben ja die Möglichkeit für den Patienten, uns auch Nachrichten zu geben oder wir markieren auch manche Gespräche. Schau dir das bitte nochmal an.
Das ist ein ganz guter Punkt jetzt vielleicht auch nochmal, weil, korrigiere mich, ich bin jetzt kein KI-Spezialist, aber KI insgesamt ist ja eigentlich eine Blackbox-Technologie. Das heißt, im Endeffekt, man weiß nicht genau, wie die KI manchmal auf Rückschlüsse kommt. Du hast es ja, glaube ich, auch ein bisschen angedeutet gerade. Es gibt eine gewisse Fehlerquote, aber es gibt auch natürlich im Sinne der Erkenntnisse nicht immer ist alles super nachzuvollziehen, weil man da ja nicht in jeden Prozess reinschauen kann, wie man es beim normalen Computerprogramm machen kann, das man programmiert hat. Jetzt ist es aber trotzdem wahrscheinlich natürlich für euch wichtig, dass das Modell vielleicht auch dazu lernt, dass ihr das entsprechend auch dokumentieren könnt, dass, du hattest es ja angedeutet, auch der Datenschutz gewahrt wird. Vielleicht kannst du uns da nochmal sagen, wie geht ihr damit um und wie stellt ihr sicher, dass sich das ganze System dann auch weiterentwickeln kann im Sinne von den Kundenbedürfnissen?
Ja, das, also, sorry, ich muss nochmal von vorne anfangen. Wenn man ein System entwickelt, das so in die Breite geht und das mit so diversen Anforderungen zu tun hat, also auch anders als bei einem Computersystem, ist bei uns der Input ja nicht definiert. Der Patient kann alles sagen am Telefon. Manchmal sagt er auch unerfreuliche Dinge. Und das heißt, wir haben einen sehr, sehr großen Möglichkeitsraum. Und den muss man natürlich erstmal in gewisse Bahnen lenken. Und in diesen Bahnen können wir dann die einzelnen Anliegen der Patienten bearbeiten. Wir können de facto oder den wichtigsten Teil der Qualitätssicherung, wenn das System in Betrieb ist, muss die Praxis erbringen. Ja, also wir geben Ihnen die Hints, das müsst ihr euch anschauen. Aber am Ende ist die Praxis verantwortlich, so wie die Praxis auch verantwortlich ist für den Menschen, der den Termin vergibt, ist sie auch für die AI verantwortlich, die den Termin vergibt. Und wir geben den Praxen halt einen sehr, sehr einfachen Rückkanal zu uns, um uns mitzuteilen, wenn irgendwas nicht gut ist, damit wir daraus lernen können, damit unsere Systeme daraus lernen können. Das passiert inzwischen nicht mehr so häufig. Ja, nur wenige Fälle pro Tag bei großem Volumen. Also insofern funktioniert das System inzwischen ziemlich gut. Und ich hatte das ja anfangs gesagt, wenn man eigene Modelle verwendet, kann man die auch ganz gut, den kann man auch beibringen, auf manche Dinge abzulehnen. Ja, also das berühmte Halluzinieren, ich will nicht sagen, dass das nicht vorkommen kann, aber wir haben schon ein paar ganz gute Linien eingebaut, wo das System dann sagt, tut mir leid, ich kann hier nicht helfen. Und das kennt man ja auch von OpenAI inzwischen, dass es in vielen Bereichen einfach sagt, dazu gebe ich dir keine Auskunft.
Lass uns mal jetzt so ein bisschen einen Blick in Richtung eurer Zielkunden werfen. Also ihr habt ja Zielkunden, die Praxen als Kunden. Da, wie ist da euer Geschäftsmodell aufgebaut? Geht ihr über Lizenzen, wie muss man sich das vorstellen? Oder seid ihr angedockt dann tatsächlich, was dann eine zweite Frage wäre, an diese ganzen Abrechnungsprogramme, also diese Praxissoftwares? Wie ist da die Problematik oder gibt es Problematik mit der Schnittstelle?
Ja, wir sind da ein bisschen besonders in dieser Beziehung. Wir sind ja nicht die Einzigen in diesem Business, aber wir waren bis vor einer Woche die Einzigen, die einen eigenen Kalender mitbringen. Also wir haben einen Kalender und KI-basierte Kommunikation. Und das heißt, wir können den kompletten Workflow abbilden und die Kommunikation mit PVS-Systemen, die können wir reduzieren auf, ich muss einen Patienten anschauen, ja, in dem einen System und oder in dem anderen System. Das hilft uns natürlich, weil wir nicht erstmal Schnittstellen herstellen müssen. Und der Markt für diese Praxisverwaltungssysteme, der ist sehr fragmentiert in Deutschland. Ja, äußerst fragmentiert, sehr viele Anbieter und deswegen potenziell sehr viele Schnittstellen. Wir sind offen für diese Schnittstellen, das muss ich auch ganz klar dazu sagen. Ja, wir sind offen, wir wollen uns tief integrieren und wenn man mal so ein bisschen in die Zukunft blickt, wird man nur mit einer tiefen Integration in diese Systeme auch noch mehr Potenzial heben können. Ja, wie zum Beispiel, also ich mache mal ein sehr eingängiges Beispiel, das Rezept. Ja, ich rufe an und ich brauche mein Herzmedikament. Und idealerweise muss der Arzt das nur noch unterschreiben am Ende. Ja, und das ist in dem PVS-System, ist dieses Rezept schon drin, es ist schon geprüft, ja, ob der Bedarf gerechtfertigt ist, und das ist alles schon fertig und am Ende erfolgt nur noch die Prüfung und die Unterschrift. Das geht natürlich nur mit einer tiefen Integration in PVS-Systeme. Aber Stand heute sind wir, sorry, ja, mach du.
Ich vielleicht nochmal angeschlossen an diese technische Lösung, nochmal, was Matthias jetzt nochmal gefragt hatte bezüglich Geschäftsmodell. Wie sieht das denn genau bei euch aus? Also, wie verdient ihr euer Geld?
Sehr gute Frage. Also die AI, die wir benutzen, ist nicht ganz günstig. Und dafür erledigt sie eben auch Aufgaben. Und wir haben uns für ein minutenbasiertes Geschäftsmodell entschieden. Also die Leute zahlen einen relativ kleinen monatlichen Betrag, also einen zweistelligen Eurobetrag pro Monat als Grundgebühr. Und der Rest geht nach Leistung, die wir erbringen. Und das sind die telefonierten Minuten unserer KI. So ähnlich wie das früher mal beim Handyvertrag war. Und ich bin auch ganz sicher, dass es denselben Weg nehmen wird wie Mobilfunktarife. Ja, also unsere Preise werden immer weiter sinken. Und die Leistungen werden immer weiter zunehmen. Ganz anders, als wenn ich das her weiterhin herkömmlich mache. Wir wissen, dass die Kosten für Personal weiter steigen werden. Ja, und die Arztpraxen sind da in einer etwas besonderen Situation, da ihre Einnahmen ja in großen Teilen gedeckelt sind. Deswegen sind die auch sehr preissensitiv. Insofern ist es, glaube ich, also ich bin überzeugt davon, dass sich das in recht kurzer Zeit sehr, sehr weit verbreiten wird, auf diese Art und Weise Patientenkommunikation zu machen, weil es so viele Vorteile hat.
Ich denke aber für die Praxen, wenn ich das aufgreife, ist es aus meiner Sicht eine faire Lösung, weil es lässt sich ja relativ schnell berechnen, die Minutenpreise, was ich aufwende gegenüber einer Mitarbeiterin. Habt ihr da Erfahrungswerte, was so eine Praxis im Durchschnitt am Tag oder in der Woche oder im Monat an Effektivität hat und Zeitersparnis hat?
Also das muss man eigentlich immer je Arzt angeben, nicht je Praxis. Und das variiert natürlich auch wieder je nach Fachgebiet. Wie viele Termine macht ein Arzt? Ja, habe ich Patienten im 5-Minuten-Takt oder im 30-Minuten-Takt? Damit hängt es stark zusammen. Aber man kann schon davon ausgehen, dass es 40 bis 60 Stunden pro Arzt sind im Monat, die dadurch eingespart werden. Nur mal als Hausnummer. Also ja, da sieht man, das ist schon recht signifikant.
Ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich das sehr gut aus der Praxis kenne, weil meine Frau auch Ärztin ist und ich das immer wieder höre, dass das, was sie beschrieben habt, ja eigentlich das Luxusproblem ist. Also ich muss mehr Geld ausgeben, um Fachkräfte zu kriegen, die für mich arbeiten. Aber die Realität gerade auf dem Land sieht ja schon teilweise so aus, dass Praxen schließen müssen, weil ihnen das Personal fehlt, das assistiert. So, das heißt, da sind wir ja schon jetzt auch teilweise einen Schritt weiter sogar, dass dieses vermeintliche Luxusproblem, mehr zahlen zu müssen, gar nicht so ausschlaggebend ist, sondern überhaupt den Betrieb aufrechterhalten zu können. Also so dramatisch, wie das klingt. Deswegen vielleicht auch eine ganz gute Überleitung jetzt zu euren Erfolgen, die ihr vielleicht auch bisher erzielen konntet. Gibt es irgendwie Stories, die du mit uns teilen kannst, wo du sagst, okay, schau mal, das ist ein Use Case, wo wir schon super geliefert haben, oder gibt es andere Art von Erfolgen, die ihr jetzt seit eurer Gründung schon mit uns teilen könnt?
Ich denke, ich fange nochmal von vorne an, sorry. Der Erfolg, der bei uns heraussticht, ist der 7x24 Stunden Telefondienst, den unser System übernimmt. Und in einer Art und Weise, das habe ich zwar schon mehrfach gesagt, aber es ist eigentlich immer wieder beeindruckend, dass die Leute sagen, ich will das nicht mehr ausschalten. Auch die es ausschalten könnten, ja, wollen es nicht mehr ausschalten. Das ist ein Erfolg. Also ich bin ja schon lange im Softwaregeschäft, aber ich habe noch nie so häufig das Wort revolutionär und Game Changer gehört. Ja, das ist auch eine Erfahrung, die für mich durchaus neu ist, muss ich sagen. dass die Kunden so begeistert reagieren, ist wirklich beeindruckend. Und wir haben natürlich auch inzwischen einige Kunden, die darüber sprechen und schreiben und Artikel veröffentlichen. Und das ist immer, das sind in meinen Augen die größten Erfolge sind, wenn die Kunden für uns Werbung machen und untereinander reden und uns Leute anrufen, die sagen, mein Bruder führt das System ein und ich möchte das jetzt auch haben. Das sind die Highlights, weil ich glaube nur, das ist auch die Voraussetzung dafür, dass man dann wirklich schnell wächst. Ja, sind die zufriedenen ersten Kunden. Und wer schon mal ein Software-System gelauncht hat, der weiß, wie schwierig das ist, die ersten Kunden zu begeistern. Weil am Anfang hat man halt auch immer noch Kinderkrankheiten. Das ist in jedem System so. Und das hinzubekommen, das muss ich sagen, das empfinde ich als einen unserer größten Erfolge.
Ja, also nicht aber, sondern Jochen, da muss ich dann wieder zum Eingang unseres Gesprächs zurückspringen. Und das verwundert mich auch nicht, dass das dann euer größter Erfolg ist, weil du hast eingangs gesagt, du musst ein Verständnis mitbringen und auch zuhören und reinschauen in den Markt. Und das ist das, was ihr ja gemacht habt, was ja auch du mitgebracht hast, so wie du es eingangs beschrieben hast. Und somit ist die Akzeptanz auch höher, weil ihr eben ein Problem aufgreift und de facto sofort löst. Deswegen ist es für mich die logische Konsequenz daraus. Das vielleicht nur so jetzt aus meiner Sicht, wie ich das jetzt wahrgenommen habe. Jetzt lass uns mal noch so ein bisschen einen Ausblick geben. Du hast ja auch gerade gesagt, ihr seid jetzt nicht mehr die einzigen Wettbewerber und das ist ein stark frequentierter und stark umkämpfter Markt, auch in diesen ganzen Systemen und Online-Tools und so weiter. Was sind aber die nächsten Ziele, die ihr habt, die nächsten Meilensteine und wo siehst du eben Mediform oder wo seht ihr euch die nächsten 3 bis 5 Jahre? Was ist euer Ziel?
Ja, in unserem Markt ist sehr viel Bewegung im Moment. Und ich bin der Meinung, dass er vor einer Woche oder vor kurzem, ich fange nochmal von vorne an, vor einer Woche ist ja ist im Podcast schlecht. Ja, in unserem Markt ist sehr viel Bewegung. Es hat in der jüngeren Vergangenheit eine Akquisition gegeben. Doctolib ist nämlich in den Markt für sprachbasierte Assistenten eingetreten, indem es Aaron AI übernommen hat. Und damit sind wir aus der Nische raus. Ja, vorher war dieser Markt eine Nische. Und mit einem geringen Umsatz in Deutschland, muss man ganz klar sagen. Ja. So, aber jetzt haben wir einen sehr, sehr großen Player, der in diesen Markt mit einsteigt. Und damit kann sich auch niemand mehr davor drücken, ja, sich dazu positionieren. Und ich sehe uns als die Nummer 1 Alternative für KI-basierte Patientenkommunikation zu Doctolib. Das ist unser Ziel, diese Alternative zu sein. Und da ist eine Menge Platz, weil dieser Marktführer auf der einen Seite sehr erfolgreich ist, aber auch nicht ganz unumstritten. Und das wird auch so bleiben. Ja? Also ein Markt braucht immer einen guten Wettbewerb. Und diesem Wettbewerb werden wir uns stellen. Wir haben ein super innovatives Produkt und da werden wir uns weiter positionieren und auch weiter dynamisch wachsen.
Dann lass uns jetzt nochmal kurz rauszoomen, nochmal so im Anschluss an den Eingang des Gesprächs, wo wir so ein bisschen persönlich dich abgeholt haben, jetzt auch nochmal persönlich enden. Wir stellen immer gerne zum Schluss 2 Fragen. Und zwar die erste Frage ist so ein bisschen, jetzt bewegst du dich ja auch schon ein bisschen länger in diesem Gesundheitssektor mit deiner Gründung. Gibt es denn so einen Gesundheitsmythos, der kann persönlich sein, den du gesehen hast, aber auch unternehmerisch, mit dem du gerne aufräumen würdest?
Ja, da gibt es durchaus einen. Das ist vielleicht auch nicht ganz unumstritten, was ich da jetzt sage. Aber wir haben den Mythos oder den Glauben, dass alle denkbaren Gesundheitsleistungen für alle finanzierbar sein sollten. Ich persönlich glaube, dass das ein Mythos ist und dass wir uns vor der Diskussion drücken, die wir führen müssen. Und diesen Mythos, den werden wir irgendwann ausräumen müssen als Gesellschaft, ja, weil sich das nicht aufrechterhalten lässt. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Diskussion, sehr schwierige Diskussionen, die da zu führen sind. Im Moment werden sie nur vermieden. Also ich glaube, diesen Mythos, wenn wir es schaffen, als Gesellschaft, den auszuräumen, das wäre sehr gut.
Kommen wir zur letzten persönlichen Frage noch an dich. Das ist, wo wir auch immer jeden Gast hier fragen und wir haben schon sehr, sehr viel gehört. Wir reden ja über das Thema Gesundheit und da ist die Frage ganz einfach an dich. Wie startest du gesund in einen Tag? Gibt es ein Ritual? Gibt es einen besonderen Ablauf oder irgendein Thema, wo du sagst, das hilft mir, gesund zu starten und die Energie für dieses innovative Produkt zu finden und den Kopf zu finden?
Also ich würde es nicht unbedingt ein Ritual nennen, aber eine, ich denke, gute Angewohnheit. Und das ist, mit dem Fahrrad ins Büro zu fahren. Das ist nicht das Erste, was ich morgens mache. Ich frühstücke gerne ausgiebig. Aber danach ist das für mich etwas, was mir 15 bis 20 Minuten frische Luft, Bewegung bringt. Abends das Gleiche, auf dem Weg nach Hause, den Kopf ein bisschen freikriegen, den Kreislauf in Schwung bringen. Und das ist etwas, in meiner persönlichen Beobachtung sind Leute, die Fahrrad fahren regelmäßig. Und das ist kein Sport. Ja, das ist Commute. Denen geht es oft ganz gut, körperlich und auch geistig. Und das ist etwas, was mir auf jeden Fall sehr gut tut.
Prima, Jochen, dann sag uns doch zum Abschluss noch, wer darf sich bei euch melden? Wer sollte sich unbedingt bei euch melden? Wo kann man sich mit dir austauschen, aber auch mehr zu Mediform, ja, erkundigen?
Also LinkedIn ist natürlich immer ein guter Ort, um in Kontakt zu treten. Und wir sind, also in meinem früheren Leben habe ich sehr viel Open Source gemacht. Von daher kenne ich die Vorteile von der Zusammenarbeit mit Leuten rund um den Globus. Und wir sind offen für Partner, wir sind natürlich auch offen für Kunden. Und LinkedIn ist ein guter Ort im Moment, um zu starten. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass wir nicht alle Fachrichtungen jetzt so schnell onboarden können. Wir machen nur so eine pro Monat ungefähr, weil wir eben auch fachlich gut sein wollen. Das heißt, vielleicht muss man einen Moment warten, bis man dann bedient werden kann. Aber das ist auf jeden Fall der richtige Platz, um zu starten.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit. Wir werden ja dann nochmal eine zweite Folge mit dir hören, aber für den Moment erstmal danke dir, Jochen. Und die Kontaktdaten packen wir natürlich in die Shownotes.
Herzlichen Dank. Das war ein super interessantes Gespräch mit euch.